Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ann-Kathrin Müller, Autorin und Redakteurin im Hauptstadtstudio des Spiegel. Dort mit einem besonderen Blick auf alles rechts der Mitte, wenn ich das so sagen darf, auf die Innenpolitik insgesamt, jetzt hier bei uns im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, wir sprechen über die Themen dieses Montags, unter anderem auch über eine Demo, auf der Sie waren am Wochenende in Leipzig, der große rechte Aufmarsch, der dann am Ende gar nicht so groß war. Wir sprechen darüber, wie schnell und einfach man einen deutschen Pass kriegen sollte, über China-Sperren. Wir sprechen ganz neue Bilder, die wir von dort kriegen, nämlich von Demos und Protesten gegen die Regierung. Man könnte jetzt auch sagen, ein ganzer Füllkrug an Themen. Das war mein erster Test jetzt bei Ann-Kathrin Müller, wie sehr die Fußballnachrichtenlage sie jetzt mitgeprägt hat.
Nicht so sehr, ich boykottiere tatsächlich.
Okay, aber dass da gestern Abend dann doch noch irgendwie in letzter Minute fast ein kleines Fußballwunder geschehen ist, dass Deutschland noch nicht ganz die Hoffnung verloren hat, mitbekommen, nachrichtentechnisch?
Dass es noch Hoffnung gibt, ja, sonst nichts.
Okay, für alle Vollboykotteure, so viel Informationen sollen sie kriegen. Deutschland, Spanien, 1:1. Damit ist die Sache noch nicht ganz vorbei. Aber Sie sind schon im Boykottmodus insgesamt.
Ja, tatsächlich. Also ich gucke Fußball eigentlich super gerne und habe es die letzten Jahre auch so zumindest EM und WM dann doch immer geguckt und bin dieses Jahr, obwohl man ehrlicherweise sagen muss, hätte man auch schon nach Russland 2014, Krim-Annexion und so, auch schon die WM in Russland eigentlich boykottieren sollen. Aber jetzt ist es irgendwie noch mehr in meinem Kopf und ich habe keine Lust, über die ganzen negativen Themen nachzudenken.
Okay, wir werden das Ganze hier aus freundlicher Distanz weiter beobachten. Aber jetzt geht es hier erstmal gleich um, ich würde sagen, Doppelpässe anderer Art. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Wie schnell darf es den deutschen Pass geben? Wenn es nach der Innenministerin Nancy Faeser von der SPD geht, dann bitte schön schneller als bisher, nämlich in der Regel schon nach 5 Jahren, nicht erst nach 8 Jahren. Das ist der aktuelle Gesetzesstand. Es gibt schon Kritik an diesem Vorstoß, laute von der Union, etwas leisere von der FDP. Ich bin gespannt auf die Meinung meines heutigen Gastes, Ann-Kathrin Müller vom Spiegel. Was sagen Sie, darf und soll man das beschleunigen mit der deutschen Staatsangehörigkeit?
Das macht eigentlich nur Sinn nach allem, was man die letzten Jahre auch gehört hat, dass nämlich Personal fehlt in der deutschen Wirtschaft. Es gibt eine Studie, sehr eindrücklich, 85 Milliarden Euro gehen der deutschen Wirtschaft verloren jedes Jahr, weil man nicht genug Personal hat. Deswegen wollte ja auch die Ampel sich um das Thema kümmern. Und hat sich eben als einen Baustein überlegt, dass man den Leuten sagt, hier, wenn ihr euch gut integriert, könnt ihr euch schneller einbürgern und auch einen Pass bekommen. Und ich glaube total, nach allem, was ich weiß, dass das helfen würde. Und dadurch, dass wir eben darauf angewiesen sind und auch selbst in der Wirtschaft 70% der Manager sagen, wir brauchen mehr Migration, nicht nur Fachkräfte, sondern generell Migration, ist das ein sinnvoller Baustein. Ich bin so ein bisschen irritiert, dass man das jetzt so einzeln vorstellt, ehrlicherweise, dass man nicht sagt, hier, wir haben so und so viele Maßnahmen im Koalitionsvertrag, da machen wir jetzt generell einen Aufschlag sozusagen, weil das hängt alles zusammen und das erklären wir dann auch zusammen. Aber
im Grunde ja. Wobei das natürlich voraussetzt, was Sie gerade sagen, dass Fachkräfteeinwanderung letztendlich auch mit dem Versprechen deutscher Pass zusammenhängt. Man könnte auch sagen, und viele Menschen machen das, wir haben 10, 11 Millionen Menschen in diesem Land ohne deutschen Pass, zum Teil schon sehr lange, die hier einfach arbeiten, die in das Sozialversicherungssystem stecken. Also ist das so ein Attraktionsfaktor, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit kriegt?
Naja, wenn man nicht will, dass dann sozusagen Fachkräfte, die kommen, sich hier aber ja auch logischerweise weiterentwickeln und dann wieder mit sozusagen gefühlten, das sagt man ja immer so Brain Drain, also dann mit gefülltem Brain sozusagen auch wieder abziehen, sondern sich hier wirklich heimisch fühlen, hier mit wählen können und so weiter. Das ist ja nicht nichts, sondern das ist ja was einen zum Teil der Gesellschaft macht, weil wenn man hier leben möchte und arbeitet und Steuern zahlt, und finde ich, darf man auch politisch teilhaben.
Ich habe es gesagt, die Union ist laut in der Kritik. Joachim Herrmann, der Innenminister Bayerns von der CSU, war heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview, hat unter anderem Folgendes gesagt.
Es spricht dafür, dass man schon sich in unserem Land gut eingelebt haben muss, dass man deutlich macht, man will auf Dauer hier bleiben. Und dann gehört eben dazu, dass man in der Tat natürlich eben sich nicht strafbar gemacht hat, dass man die Sprache unseres Landes spricht. Und deshalb ist es richtig, dass da in der Regel doch ein paar Jahre abgewartet werden sollen.
Also das sagt Joachim Herrmann, pocht auf die 8 Jahre und sagt, das ist schon nötig. Gut, jetzt ist die Frage Schwierigkeitsgrad, deutsche Sprache, kann man das nach 5 Jahren oder gibt ja auch den beschleunigten Weg nach 3 Jahren schon, kann man das schaffen? Aber mal größer gefragt, halten Sie das nicht auch für einen Punkt, dass man sagt, hey, 8 Jahre ist doch eigentlich gar nicht so lange?
Ich sehe es andersrum. Ich finde, in 8 Jahren kann wahnsinnig viel passieren, wenn ich überlege, was die letzten 8 Jahre in meinem Leben so passiert ist. Und wenn man wirklich auch jüngere Leute will, die schon qualifiziert sind, die sich dann eventuell ja auch vielleicht mal eine Familie gründen, ja. Also diese Leute hängen zu lassen, nicht zu wissen, bleibt man jetzt hier oder muss man nochmal auswandern und so weiter. Also wir können nicht die ganze Zeit von Geburtenschwund und Co. reden und dann es den Leuten aber, die sich gut integrieren, so schwer machen. Und das ist ja eben an diese Faktoren gebunden. Und 5 Jahre ist jetzt ja wirklich nicht 5 Monate, so wie es bei Herrn Herrmann klingt.
Nee, wohl wahr. Ich habe ja gedacht, weil die Union das ja auch gesagt hat, kein anderes Einwanderungsland und auch gerade die, die vorne dabei sind bei Einwanderung, also da relativ offene Grenzen haben in der Hinsicht, die würden auch alle mehr Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben das nochmal recherchiert. Die USA erlauben es nach 5 Jahren bei Ehepartnern sogar schon, also die US-Amerikaner heiraten nach 3 Jahren. In dem Vereinigten Königreich sind es mittlerweile 6 Jahre, da waren es auch mal 8 Jahre. Und Frankreich hat 5 Jahre, also so wie es jetzt eben sein soll, unter bestimmten Voraussetzungen schon nach 2 Jahren. Wahrscheinlich sind das dann Fußballspieler, die man schnell in der Nationalmannschaft haben möchte. Ne? Aber das ist ja ein Beispiel, da haben wir das ja auch manchmal schneller geschafft in Deutschland. Ne? Also wenn man jemanden wirklich will.
Genau, es gibt immer wieder Ausnahmen und da sind dann auch, ist die, nicht die CDU immer der Letzte, der dann sagt, ja für den machen wir dann eine Ausnahme. Also von daher, das ist so eine Sache, wir sind grundsätzlich bei unserer Einwanderungspolitik hinter den anderen, hinken wir hinterher und insofern ist ganz gut, das mal etwas zu modernisieren.
Mhm. Aber Sie haben vorhin was gesagt und ich glaube, das geht auch so ein bisschen in Richtung der FDP-Kritik, die wir jetzt hören, die ja so unter anderem durch den Generalsekretär gesagt hat, Moment mal, wir haben da noch ein paar andere Aspekte in diesem Themenkomplex gerade. Warum jetzt ausgerechnet diese Frage 5 Jahre statt 8 Jahre? Und was ist beispielsweise mit der illegalen Migration, mit den Fluchtrouten, wo es jetzt auch angesichts steigender Zahlen in irgendeiner Form politische Lösungen braucht? Und diesen Punkt verstehe ich insofern, als dass ich das Gefühl habe, es hat natürlich auch ordentlichen Symbolcharakter. Ne? Also wenn man jetzt sowas vorweisen kann, man könnte der Innenministerin auch vorwerfen, da wird jetzt was mit Pomp angekündigt, was halt auch bestimmte eigene Wählerklientel glücklich macht. Sagen wir mal, die Gesellschaft links der Mitte, aber vielleicht jetzt nicht den ganzen Problemradius ordentlich adressiert.
Jein, also da würde ich sagen, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, mal ein Symbol in die Richtung zu senden, weil ehrlicherweise haben wir seit 2016 immer nur ein Signal in die andere Richtung gesendet und wir wollen ja eben ein attraktives Einwanderungsland sein für Fachkräfte. Das heißt, man muss ja auch mal zeigen, dass man die Leute haben will, damit die dann auch das auf ihrer Liste der Länder haben, wo sie sich vorstellen können, hinzugehen. Die FDP-Kritik finde ich ein bisschen lustig, weil die FDP ist mitten in der Regierung und könnte da natürlich hinter den Kulissen Einfluss nehmen, macht sie aber nicht, sondern lieber dann öffentlich.
Ich weiß, es wäre nicht das einzige Feld, wo wir das erleben.
Ja. Absolut, aber grundsätzlich, wenn jetzt die Kritik irgendwie noch lauter und barscher werden sollte, bei der AfD hört man schon, man schmisse den Leuten den Pass hinterher, was natürlich absurd ist, welcher Wurf dauert 5 Jahre, aber okay. Dann könnte man natürlich annehmen, dass die Regierung das dann eben erklärt mit, wir machen ja auch noch X und Y. Mhm. Ich fände es trotzdem ganz nett, wenn die Innenministerin sich mal hinstellen würde oder auch der Kanzler und sagen würde, so haben wir uns das vorgestellt und so machen wir das jetzt der Reihe nach weg. Es muss ja nicht alles auf einmal passieren, aber dass man zumindest einmal erklärt als großen Wurf.
Ja, zumal, ich meine, Sie haben jetzt natürlich betont die Fachkräftemigration. Ne? Ich glaube, da kommt halt auch viel in der Wahrnehmung durch. Wir haben Fluchtbewegung, das sind häufig politische Gründe, aber auch zum Teil einfach schlichte Armut, also die Suche nach besseren Lebensverhältnissen. Und da gibt es die Fachkräfte. Und ich glaube, da nehmen viele Leute wahr, wir wollen eigentlich Fachkräfte haben, aber kriegen eine Migration, die jetzt nicht unbedingt durch Fachkräfte bestimmt ist, politisch.
Naja, es ist, glaube ich, beides. Und das Einbürgerungsrecht ist ja jetzt nicht automatisch, dass jeder, der über die Grenze kommt, dann sofort eingebürgert wird, sondern das ist eben an diese Faktoren gebunden. Und wie gesagt, also wenn man seit irgendwie 6 Jahren immer nur sagt, ja, wir wollen das irgendwie nicht und wir haben hier dann schlechte Stimmung und wir haben dann hier Demos und wir müssen aufpassen und 2015 darf sich nicht wiederholen und gleichzeitig sagt, bitte kommt, liebe Leute, die ihr euch irgendwie auskennt, dann passt es halt nicht zusammen. Und deswegen ist das vielleicht auch ein rhetorischer Zug. Muss man halt gucken, ob der sich auszahlt.
Wir werden es weiter beobachten. Ann-Kathrin Müller vom Spiegel hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden gleich über eine Großdemo, die dann eher klein ausgefallen ist. Aber Ann-Kathrin Müller war da und kann berichten, wie heiß oder lauwarm dieser Herbst wird. Ann-Kathrin Müller ist mein Gast heute, Journalistin im Spiegel Hauptstadtbüro und dort unter anderem auch genaue Beobachterin der AfD, aber auch der politischen Strömung so drumherum am rechten Rand. Und deswegen hatten Sie am Samstag eine Reise machen müssen nach Leipzig. Da war groß angekündigt die Demo unter dem Motto Ami, go home. Die Partei Freies Sachsen hatte dazu aufgerufen, aber vor allem ja auch der einstmals Linke, Jürgen Elsässer mit seinem Kompakt-Magazin. Es war aber unterm Strich nicht so viel los. Was haben Sie da beobachtet?
Ja, also ich glaube, das ist schon sehr, sehr lange her, dass Jürgen Elsässer mal links war. Es ist immer eine schöne Wochenendbeschäftigung, in dem Fall dann meist ostdeutsche Stadt zu fahren und sich diese Kundgebungen und Demonstrationen anzugucken. Und das Interessante in Leipzig war, dass sie wirklich wahnsinnig Brimborium vorher gemacht haben, Reisebusse angemietet haben, auf allen Kanälen mobilisiert. Es gab eine Veranstaltung in Erfurt vor ein paar Wochen. Da haben sie auch gesagt, hier kommt bitte alle nach Leipzig zu Ami Go Home. Und dann waren nur 2000 da, statt 10 bis 15.000, die sie angekündigt hatten. Das heißt, das ist erstmal natürlich eine Niederlage und die hat aber, glaube ich, mehrere Gründe. Ich würde jetzt nicht automatisch sagen, ach, die kriegen gar nichts mehr hin und die muss man gar nicht mehr sozusagen beobachten und betrachten, weil es war der Samstag vor dem ersten Advent, man muss Weihnachtsshopping machen, man hat viel gesehen, es sind so ein paar Pärchen da und halt die üblichen Akteure, die man immer sieht.
Mhm. Also Montag bleibt der bessere Tag für diese
Bewegung? Montag bleibt der bessere Tag, so mal eben nach der Arbeit sozusagen, ist wahrscheinlich nochmal was anderes, als so das Wochenende damit zu zerstören. Und es war aber schon interessant, auch die letzten Demos zu sehen. Es hat sich da eine neue Mischung sozusagen gefunden. Also es sind die alten rechtsextremen Leute auf der Straße wie immer. Und es sind aber auch die Leute, die über Corona mobilisiert wurden, mit dabei. Die nämlich sich so über dieses alternativmedizinische und auch etwas staatsferne sozusagen richtig entwickelt haben zu so Demokratiefeinden. Mhm. Weil das muss man einfach so sagen, es geht da eben nicht um die berechtigte Sorge, dass jetzt der Amerikaner noch hier irgendwie die Stricke zieht und irgendwie entscheidet, was gemacht wird, sondern da sind reinste Verschwörungsideologien auf den Bühnen. Da wird gesagt, dass es eine Diktatur ist in Deutschland jetzt schon und so weiter. Also das ist Hardcore sozusagen und da kann man jetzt nicht sagen, ach, da gehe ich einfach mal hin, das wollte ich mir mal anhören, weil ich finde, Rammstein soll geräumt werden oder so.
Ja. Ich finde ja das in gewisser Weise das Gute daran, dass wir ich sag's mal einfach, dass wir so dumme Rechtspopulisten haben und eine Bewegung, die sich so verrennt in diese Verschwörungserzählung, in dieses ideologische Zeugs, dass dann vielleicht Leute, die man erreichen könnte, die sich Sorgen machen über steigende Energiepreise, steigende Preise beim Bäcker und dergleichen, dass die dann auch mit dem Kopf schütteln in Leipzig, wenn sie da vorbeigehen oder wenn sie vielleicht kurz drüber nachgedacht haben, sagen, nee, Leute, Amigo Home, ich meine, das wird die Preise nicht senken.
Nein, also zum einen würde ich sagen, ist es schon weit rechter als rechtspopulistisch und zum anderen ist es schon sehr gefährlich, wenn man merkt, dass so kleine Probleme oder auch große Probleme, die es gibt, mit so einem falschen Dreh, einem Spin irgendwie so angeschärft werden, dass sie erstmal funktionieren, dass man eben sagt, das ist doch jetzt nicht wirklich der Putin schuld, dass hier die Preise steigen oder keine Ahnung, das muss doch die Regierung selber lösen können. Und dann kommt man dahin weiter und die Erzählungen sind schon immer so ineinander gestrickt. Und da fließt dann auch immer, also ich war auch auf Nord Stream 2 öffnen Demos, da geht es dann trotzdem um Migration. Es geht immer irgendwie um die böse Regierung. Es wird immer irgendein hämischer Scherz über Annalena Baerbock oder Robert Habeck gemacht oder über Karl Lauterbach. Das ist immer der meiste Brüller sozusagen im Publikum. Und das sind so Puzzlestücke. Und die können sich eben bei manchen Leuten, die halt so Probleme haben, wie sie überhaupt auf die Regierung, können die dann so, passen die irgendwie zusammen plötzlich. Das heißt, natürlich ist es, wenn man sich das so in Reinform anhört, erstmal verrückt auch in Teilen. Aber es baut eben auf Sachen auf und deswegen auch dieses Thema Ami Go Home, weil man gehofft hat, es gibt so einen gewissen Anti-Amerikanismus in so angeblich 25% der Bevölkerung und den wollte man halt eben sozusagen für sich vereinern.
Mhm. Weil, ich meine, wir sprachen über Jürgen Elsässer, wann er dann zuletzt links war, darüber könnte man wirklich trefflich streiten, aber diese Ami Go Home-Parole, ich meine, wer schon länger auf diesem Erdball lebt und so Debatten der 70er, 80er Jahre mitbekommen hat. Genau, das war ja ein linker Schlachtruf, ne? Und wo sich da zeigt, ja irgendwie auch dieser Versuch, da die ganz große Allianz zu schmieden. Aber wenn wir uns das jetzt numerisch da angucken, die 1 bis 2000 Leute, die da waren, aber auch insgesamt, ja, hat man ja den Eindruck, diese Sorge, es kommt ein heißer Herbst und da bricht richtig was auf, was wir auch in anderen Ländern sehen, was dann wirklich auch in Wahlergebnissen dazu führt, dass da wirklich was richtig kippen kann. Frankreich, USA, dergleichen. Da sind wir ja ganz weit entfernt.
Jein, also ja, das stimmt. Die Großdemos haben wenig geklappt, außer am Tag der Deutschen Einheit. Da waren 10.000 Leute auf der Straße und eine sehr, sehr aggressive Mischung und eine sehr, sehr rechtsextreme Reden. Es ging sogar um das ganze Deutschland mit Südtirol und Co. Also da war man sehr nah an ganz, ganz früher. Und was aber gefährlich ist, meines Erachtens, ist das, was in den kleineren Städten und Dörfern passiert. Dass nämlich da gegen Flüchtlingsunterkünfte gehetzt wird, dass dann da plötzlich Leute hinreisen, um da zu demonstrieren. Und dass die Polizei das eben auch teils wegen Überforderung und Personalmangel halt im Zweifel auch laufen lässt. Also dass man in sehr vielen kleinen Orten merkt, da kann sich jemand ermächtigen. Da stehen dann plötzlich 300 Leute auf der Straße und brüllen was und die Politik macht nichts dagegen sozusagen in Anführungszeichen. Selbst wenn das nicht genehmigt wurde oder ähnliches. Und das ist natürlich schon so ein Gefühl, ja wir tanzen denen jetzt auf der Nase rum. Das sorgt dafür, dass dann plötzlich auch noch ganz andere Pläne entstehen, wie Lauterbach-Entführung und so und sowas.
Okay, also fassen wir mal zusammen an diesem Montag mit Blick auf diese Demo ohne allzu großen Zulauf bei Army Go Home, aber wenn ich Ihnen gut zuhöre, Graswurzelprotest dieser rechten Art, der funktioniert ganz gut, da müssen wir weiter raufschauen. Und wer das auf jeden Fall tun wird, ist Ann-Kathrin Müller vom Spiegel, die dort nämlich zuständig ist unter anderem für diese Themen. Sie ist aber auch seit kurzem zuständig, würde ich mal so sagen, für Geheimagentin. Live bei uns heute im Deutschlandfunk Kultur, die Journalistin und Autorin Ann-Kathrin Müller, Autorin eines frisch erschienenen Buches, gemeinsam mit Mike Baumgärtner geschrieben, nämlich Die Unsichtbaren, so heißt es, wie Geheimagenten die deutsche Geschichte geprägt haben. Und ich finde ja schön gleich das erste vorangestellte Zitat. Uns wird niemand verdächtigen. Wir sind Frauen, ne? Stammt von einer KGB-Agentin. Wie sind Sie, darf ich mal fragen, wie sind Sie auf das Thema überhaupt gekommen?
Das war tatsächlich ein Lockdown-Schuld in Anführungszeichen. Wir waren spazieren, Mike und ich arbeiten schon länger zusammen und hatten uns irgendwie unterhalten über so ein Thema. Ich mache über AfD ja auch ein bisschen Verfassungsschutz, er macht schon lange Geheimdienste und dann ging es irgendwie um einen Fall und da ging es schon wieder um Männer. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, es geht immer irgendwie um Männer. Und er sagt, das stimmt eigentlich. Dann haben wir geguckt und es gab irgendwie so wenig dazu und dann haben wir geguckt, kann man denn dazu was finden und hatten das Gefühl, ja, und haben das dann mal vorgeschlagen und jetzt ist es 384 Seiten.
Es gibt, also Mata Hari, das fällt vielen sofort ein, ja, so als berühmtes Bild, aber Deutschland hatte welche und hat welche?
Absolut. Leider zu wenige, aber wir hatten welche und haben immer noch welche. Und nach unserer Recherche, und das jetzt nicht, weil Frauen besser sind oder so, aber machen sie ihren Job sehr gut und sind vor allen Dingen auch wichtig, um so ein gesamtes Bild auf die Gesellschaft zu haben. Weil das ist ja immer so die Frage, braucht man eben diversere Teams und natürlich braucht man die, ist sogar für die Männer gut. Dann können die sich nämlich besser tarnen, wenn die zu zweit im Auto sitzen, als wenn da zwei Männer sitzen und ewig wohin starren zum Beispiel.
Sie haben da ja viele, viele Fälle untersucht. Also es geht los im Kaiserreich, Weimarer Republik, ne? Also die ganze deutsche helle und auch dunkle Geschichte, die Agentin der CIA in Ost-Berlin, aber eben auch, wie dann die DDR infiltriert wurde. Haben Sie so eine Lieblingsgeschichte in diesen über 300 Seiten?
Ja, das ist tatsächlich die Doppelagentin aus der Nazi-Zeit. Das war eine Russin, die aber in der Kindheit schon nach Paris gegangen ist mit ihren Eltern und dann schockiert war, so eine Abenteurerin irgendwie, die dann schockiert war, als die Nazis Paris besetzt haben. Und da hat sie sich einen Plan überlegt und der Plan ging so, sie hat sich von den Deutschen anwerben lassen, hat bei denen gelernt, wie Spionieren geht, geheime Tinte schreiben, all diese Dinge, Funken und so. Mhm. Und dann ist sie nach England gegangen für die Deutschen, die haben sie dahin geschickt und hat direkt an der Grenze den Engländern gesagt, übrigens, ihr könnt mich benutzen, ich will die Nazis loswerden aus Paris. Und die Engländer haben erst gedacht, das kann gar nicht sein und haben sie dann geprüft und haben dann festgestellt, doch ist so, haben sie Treasure genannt, ihren Schatz in den Akten als Deckname. Und tatsächlich hat sie es geschafft mit, dass der D-Day geklappt hat, weil sie den Deutschen gefälschte Infos also von den Engländern.
Also die Landung dann in Normandie und anderen.
Konnten landen, weil die Engländer ihr quasi falsche Infos vorbereitet haben, die sie dann an die Deutschen gefunkt haben, dass die Landung mehrere Kilometer weit weg sein soll. Und dann hat sie geklappt.
Wow. Ja, da sieht man also durchaus relevante Rollen. Aber ich kann mich erinnern, die Erinnerung von Günter Gauss, ne, der für die Bundesrepublik der erste ständige Vertreter in Ostberlin war, wo er geschrieben hat, naja, irgendwann hat man gemerkt, man muss aufpassen mit den Damen, die sich annähern, möglicherweise spätabends bei Veranstaltungen in der Hotelbar dergleichen. Ne? Das schildern sie ja auch. Ne?
Das gibt es auch immer noch.
Und das klingt ja eher so ein bisschen so nach, sagen wir mal, nachgeordneter Tätigkeit. Ne? Also so, ich frage deshalb, also gibt es da eine Hierarchie, also dass die harten und wichtigen Jobs die Jungs machen und die Frauen so ein bisschen Zuarbeit oder?
Gar nicht. Also wir haben tatsächlich festgestellt, auch für uns etwas überraschend, dass Frauen genauso eingesetzt wurden für die Männer wie die Männer. Sie haben sogar Sabotage betrieben, sie haben Infos gemacht, sie haben Infos gesammelt und Quellen geführt. Sie haben all das getan, was Männer auch tun. Sie hatten halt den zusätzlichen Faktor, dass sie auch mit den Waffen einer Frau sozusagen gespielt haben und das bis heute aber auch noch stattfindet, vor allen Dingen von ausländischen Diensten. Also es gibt bis heute Warnungen an Politiker, Beamte und Co., wenn ihr wohin fahrt, passt auf, wenn plötzlich irgendwie die schönste Frau im Raum auf euch zuläuft. Könnt ihr euch vorstellen, dass im Hotelzimmer vermutlich irgendwie Kameras sind und ihr damit erpressbar werdet.
Es wird immer unattraktiver, solche Jobs zu machen. Aber das ist natürlich auch in heutigen Zeiten, Emanzipation, wird man sich auch vorstellen können, dass es genau andersrum funktioniert. Ne? Also wenn hochrangige Politikerinnen beispielsweise irgendwo auftauchen, Beamtinnen. Wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie tief konnten Sie da auch reingehen? Also bei Agentinnen habe ich immer so die Vorstellung, naja, da gibt es halt so die richtig harten Geheimdienste dieser Welt, die Amerikaner, die Israelis, sicherlich auch die Franzosen, natürlich auch die Länder, die, sagen wir, demokratische Standards nicht so hoch halten, wo dann beispielsweise auch mal im Auftrag gemordet wird.
Das gibt's natürlich. Ja. Also wir haben das ja hier mit dem Tiergartenmord schon gehabt. Das war ja auch ein staatlicher Mord. Auch da gibt es sozusagen, das ist am schwersten zu recherchieren sozusagen. Ja. Aber da gibt es natürlich selbst hier in der Neuzeit sozusagen Fälle.
Aber auch, dass die deutsche Seite sowas tut?
Dass die deutsche sowas tut, nein. Also es, scherzhaft sagte jemand zu uns, wir sind der Vegetarier unter den Diensten. Das fand ich ganz charmant. Und wir haben keine Lizenz zum Töten. Also da ist so ein bisschen die Frage, wie die Deutschen das lösen. Sie sind ohnehin relativ, bauen sehr auf ausländische Infos. Also die Amerikaner, die Franzosen, die Briten liefern, glaube ich, den Deutschen ordentlich zu. Aber es gibt ein ganz gutes Buch, das heißt Geheimdienstmorde von einem Journalistenkollegen. Ich glaube, das kann man zu dem Thema gut berufen.
Dann haben Sie Ihr Weihnachtspaket jetzt zusammen, wenn Sie sich da einlesen wollen. Dieser
da kommen
Hinweis,
Frauen aber, allerdings viel zu wenig vor, ja, wie ich
genau,
das sagen möchte.
Deswegen zuallererst nehmen Sie bitte die Unsichtbaren zur Hand, wie deutsche Geheimagenten die deutsche Geschichte geprägt haben. Das ist nämlich geschrieben von unserem heutigen Gast, Ann-Kathrin Müller, gemeinsam mit Mike Baumgärtner, beide beim Spiegel angestellt. Vielen Dank für diese Darstellung. Ich habe schon ein bisschen reingelesen, muss ich gestehen. Sie haben es gemerkt, ich musste viele Fragen stellen, weil ich einiges noch nicht weiß, aber es liest sich schon mal sehr spannend, das kann ich versprechen. Es ist nicht nur ein Sachbuch, es hat auch Krimi-Charakter.
Toll, danke.
Nieder mit Xi Jinping, das ist die Schlagzeile heute der Süddeutschen Zeitung. Das sind Dinge, wie man sie gerade hört, aus China von Demonstrationen im ganzen Land, von Menschen, die es wagen, ihre Kritik offen auszusprechen, so wie dieser Mann aus Shanghai, der mit unserem Korrespondenten gesprochen hat und es so erklärt.
Wir sind wegen des Feuers in Urumqi hier, das Menschenleben gekostet hat. Urumqi ist seit mehr als 100 Tagen abgeriegelt. Die Menschen in Shanghai wissen, wie sich das anfühlt. Wir waren 2 Monate lang im Lockdown. Deshalb sind wir mutig genug, heute hierher zu kommen, um zu unterstützen. Wenn wir etwas über Urumqi in den chinesischen Online-Netzwerken posten, dann löschen die Behörden unsere Beiträge und Videos und sperren unsere Konten. Wir sind heute hier, um zu sagen, keine Diktatur, sondern Demokratie. Xi Jinping tritt zurück.
Xi Jinping tritt zurück. Ann-Kathrin Müller, wer hätte das gedacht in dieser Zeit? Ne? Also dass wir solche Aussagen hören, gerade nach diesem bombastischen Parteitag, wo man den Eindruck hatte, da ist jemand so gefestigt wie selten in China.
Ja, das war gute Propaganda auf jeden Fall. Das ist tatsächlich sehr mutig von den Leuten da zu demonstrieren und jetzt eben zu sagen, okay, bis hier noch nicht weiter, weil eben 10 Menschen gestorben sind, weil sie in ein Haus eingeschlossen waren. Und man muss es ja so klar sagen, das Corona-Regime in China war definitiv übertrieben und autoritär und man kann wirklich verstehen, dass nach all der Zeit die Leute sagen, so geht's nicht weiter.
Aber das Interessante ist ja auch, und ich will es extra an dieser Stelle nochmal machen, weil diese Stimmen natürlich gerade in China ganz schnell zensiert werden. Wir hören es auch jetzt in der Aussage eines jungen Mannes aus Peking, der mit unserem Korrespondenten gesprochen hat, dass das auf einmal ein ganzes Paket wird, wo es eben um Freiheit und Meinungsfreiheit geht. Hören wir gerade mal.
Die Menschen, die heute nicht hier sind, werden morgen überhaupt nichts darüber erfahren. Die Medien werden auch nicht darüber berichten. Aber wir können hierher kommen. In diesem Moment existieren wir genau hier. Das bedeutet schon etwas und wir sagen unsere Meinung. Ich bin Pekinger, lebe hier seit vielen Jahren. Was ich heute erlebt habe, ist neu für mich. Seit meiner Kindheit habe ich noch nie die Chance gehabt, mich öffentlich zu äußern.
Also beeindruckende Stimmen. Und es hat ja gerade gewisse Parallelen auch zu dem, was wir im Iran erleben. Ich habe so einen kleinen Anflug von Hoffnung, aber wahrscheinlich muss man den auch gleich wieder dämpfen, dass daraus mehr erwachsen könnte.
Na, das kommt drauf an, wie gut die Zensur weiter funktioniert. Also es geht ja jetzt sogar so weit, dass offensichtlich die Fanbilder in Katar rausgeschnitten werden im chinesischen Fernsehen, weil man dann sieht, dass die Menschen keine Maske tragen, dass man stattdessen dann lieber wieder Spieler zeigt. Und das ist schon sehr, sehr weitgehend und ja auch schon seit vielen Jahren erprobt. Deswegen hat der junge Mann irgendwie recht, es wird jemand anders, der nicht hier ist, irgendwie nicht mitkriegen. Aber da haben soziale Netzwerke schon grundsätzlich die Möglichkeit, zumindest immer mal wieder so Ausschnitte aufblinzeln zu lassen. Also ein bisschen Hoffnung habe ich auch.
Frage ist natürlich genau, was politisch passiert. Also die ganz praktischen Maßnahmen, Zensur, das letzte große Momentum, dass Menschen in China auf die Straße gegangen sind, in größerer Zahl, liegt schon lange zurück, 1989. Der Platz des himmlischen Friedens, und wir wissen, wie es ausgegangen ist, ja, nämlich sehr blutig. Ne? Im Deutschlandfunk haben wir heute Morgen mit Eberhard Sandschneider gesprochen, der ist ja einer der führenden deutschen China-Experten, der auch ein bisschen, das war so mein Eindruck, im Nebel stocherte, aber der dann doch folgende Einschätzung wagte.
Die Befürchtung, dass die Partei einen Gesichtsverlust dieser Form, wenn man es so ausdrücken darf, unbeschadet hinnimmt. Diese Befürchtung muss man, glaube ich, teilen. Das wird sie nicht tun. Sie wird schon versuchen, klarzustellen, wer das Sagen in China hat. Und das ist keine sehr erfreuliche Perspektive.
Das ist die Einschätzung von Eberhard Sandschneider. Jetzt aus der Distanz an Katrin Müller ist es natürlich immer total schwer, sowas zu bewerten. Aber könnte natürlich sein, dass wir bald Fragen auch innenpolitisch auf dem Tisch haben, wie wir sie jetzt dann seit einigen Wochen mit dem Iran auf dem Tisch haben. Wie reagiert man denn eigentlich, wenn das jetzt längere Proteste sind? Was macht dann eine deutsche Regierung?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die Beziehung zu China ist ja schon länger auf dem Tisch, wenn man ehrlich ist, auch unabhängig von den Protesten. Wenn man dann allerdings blutige Bilder bekäme, müsste man da sicherlich noch mal schärfer hinterher sein. Ist ja ganz interessant. Es gab ja jetzt auch diese Berichte zu diesen Polizeistationen zum Beispiel, die wohl von chinesischen Bürgern, Bürgerinnen oder wie auch immer man sie dann nennt, hier geführt werden und hier wohl dazu da sind, vor allen Dingen auch um Oppositionelle auszuspähen. Und da war die Reaktion ja bislang auch verhalten. Da gab es eine kleine Protestnote quasi und das war es jetzt erstmal. Also da passiert ja viel hinter den Kulissen, was China angeht. Und auch die neue China-Strategie der Bundesregierung ist nicht so scharf, wie sie hätte ausfallen können, und dem Kanzleramt noch zu scharf. Also ich fürchte, da gibt es auch noch viel Diskussion in der Regierung. Das ist ein Thema, was uns auf jeden Fall begleiten wird, unabhängig auch von den Protesten.
Ja, und die Proteste, die jetzt wirklich so voll in Brand sind in China, wir werden das natürlich weiter genau beobachten, was dort passiert, und so gut wie möglich berichten und den Menschen, die dort keine Stimme haben, eben eine Stimme geben. Ann-Kathrin Müller, Dankeschön bis hierhin. Wir schauen auf die Themen des Tages hier im Deutschlandfunk Kultur. Ann-Kathrin Müller vom Spiegel ist da. Haben noch ein Thema, nämlich den Deutschen Ethikrat, der sich heute Vormittag geäußert hat, Empfehlung gegeben hat, wie man vor allem mit Blick auf junge Leute auf Krisen wie die Corona-Pandemie reagieren sollte, und hat da vor allem mehr Beratungsangebote gefordert und noch Folgendes, was uns Tom Funke erstmal zusammenfasst.
Nach der Corona-Pandemie sei darauf zu achten, Zitat, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nicht noch einmal derart einseitig in ihren Lebensentfaltungen beschränkt werden. Das gelte aktuell auch für die Energieversorgungskrise, mittel- und langfristig für die Bewältigung der globalen Klimakrise, heißt es in den Empfehlungen weiter. In der Pandemie hätten die Belange und Belastungen der jüngeren Generation nicht ausreichend Beachtung erfahren, auch durch den Deutschen Ethikrat, räumten die Wissenschaftler verschiedener Disziplinen selbstkritisch ein. Von Jugendlichen habe man während der Pandemie Solidarität eingefordert und Jugendliche hätten die auch geleistet. Doch sei eine solidarische Antwort auf deren eigene Notlage ausgeblieben, heißt es in der Stellungnahme.
Die Stellungnahme des Deutschen Ethikrats. Ann-Kathrin Müller, ich bin manchmal so ein bisschen fast schon verärgert, wenn ich jetzt höre, wer alles sagt, oh, wir haben uns damals gegenüber den Kindern und Jugendlichen nicht gut verhalten. Aber wir können es ja positiv drehen. Immerhin führt es jetzt zur Empfehlung.
Absolut. Also es ist gut, dass Sie sich damit, man kann auch sagen, endlich beschäftigt haben. Und offensichtlich gehen Sie auch weiter in die Zukunft. Also Sie gucken nicht nur zurück und sagen, das waren die Fehler, sondern Sie sagen auch, wie man es besser machen kann. Und man muss ja auch sagen, dass neben der Pandemie wirklich andere große Themen da sind, die junge Menschen natürlich genauso belasten. Gerade wenn man bedenkt, dass Sie ja noch mehr Jahre vor sich haben als wir jetzt, auch wenn wir auch noch einige Jahrzehnte vor uns haben, aber manche Politiker auch in Machtpositionen halt nicht mehr ganz so lange, dass dann da so eine große Frustration herrscht, dass man sagt, ihr achtet irgendwie nicht drauf, dass wir auch in 50 Jahren noch gut leben können und irgendwie das mit der Klimakrise hinkriegen. Das ist, glaube ich, echt elementar. Deswegen hat so viele Leute ja auch auf die Straße getrieben, so viele junge Leute. Und dass da jetzt geguckt wird, ist richtig.
Ich finde es übrigens interessant auch im Zusammenhang mit unserem vorherigen Thema China, ne, wo man sieht, eine lange Corona-Politik, wie wir sie ja auch nur in Ansätzen in dieser Schärfe nur kurz erlebt haben, aber was für gesellschaftliche Verwerfungen auch damit einhergehen können. Ne? Also dass man auch gesellschaftlich aufpassen muss, dass dann nicht zu viel Druck im Kessel entsteht.
Ja, obwohl man sagen muss, also eingesperrt wurde ja in Deutschland niemand. Also Nein. Es wurde kein Haus abgeschlossen und nichts. Trotzdem gab es natürlich Lockdowns, die sehr hart waren, mit nur wenigen Leuten treffen und so weiter. Und natürlich muss man das gesellschaftliche Gesamtgefüge sozusagen im Blick haben. Ich würde sagen, grundsätzlich ist das schon auch gelungen, auch wenn man jetzt Lauterbach sagt, das mit den Kitas war rückblickend falsch und so. Da gab es sicherlich einige Fehlentscheidungen, aber es war halt auch alles neu. So ein bisschen Verständnis für Politik, dass sie in einer komplett neuen Lage noch nicht genau weiß, wie man mit was umgehen soll. Und ich meine, vor der Impfung war wirklich noch ein anderes Zeitalter und muss man auch anders betrachten, die Maßnahmen. Aber klar, es ist immer wichtig, alle Teile zu hören und sich dann eben als Politik sozusagen in der Mitte am besten zu versammeln, zu gucken, dass alle Belange irgendwie vorkommen.
Und das halt irgendwie so zukunftsorientiert hinzukriegen, dass eben nicht das, was Sie ja gerade schon so angedeutet haben, dass Politik letztendlich aus der Perspektive vor allem derjenigen gemacht wird, die tendenziell schon mehr hinter sich haben als noch vor sich. Ne? Also das ist ja natürlich auch ein demografisches Problem in unserer Demokratie, wo ich gar nicht genau weiß, wie kriegt man das hin? Also ein Instrument ist natürlich Wahlalter senken. Aber erscheint ein bisschen klein im Vergleich zu den großen Herausforderungen. Ne?
Also es ist auch auf jeden Fall sinnvoll, dass Leute mit viel Lebenserfahrung Politik machen. Ich will gar nicht die Alten gegen die Jungen jetzt so sehr ausspielen, aber ich glaube, es wäre schon wichtig, dass da mehr hingehört wird. Auch das Thema Jugendarmut ist viel zu weit weg von allem, was wir irgendwie täglich irgendwie beobachten. Kinderarmut gerade noch so, die dazwischen fallen irgendwie weg. Und ich meine, der Ethikrat sagt ja auch, wir brauchen unbedingt mehr Therapiemöglichkeiten und das ist ja ein Problem, was nicht nur Jugendliche haben, sondern da haben wir ja generell eine Leerstelle. Und da fragt man sich schon auch, warum die Ampelregierung nicht mal so ein nationales Förderprogramm oder irgendwas auflegt, um mehr Therapeuten auszubilden. Das ist wirklich eine Leerstelle.
Ja, aber wahrscheinlich, ich meine, wir berichten ja rauf und runter über all die Bereiche, wo dringend was notwendig wäre. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, es sind so viele Baustellen gleichzeitig, dass man da fast schon verstehen kann, dass eine Regierung das nicht schafft. Oder, ich meine, das wäre der andere Gedanke, die Kritik gibt es ja auch gerade mit Blick auf den Gesundheitsminister, dass er so stark in der Corona-Schleife drin steckt, dass da vielleicht andere Sachen ein bisschen hinten runterfallen.
Ja, obwohl er die letzten Monate, wenn ich die Kollegin richtig verstanden habe, bei uns, die das macht, ganz, ganz viele andere Themen eher nach oben gezogen hat und weniger Corona gemacht hat, wo jetzt auch die Frage ist. Aber da klar, es ist auch super schwierig, bei all den Krisen irgendwie auch nicht den Fokus zu verlieren. Was ist jetzt gerade noch gut? Also diese Verdrossenheit auch mit, oh, ich will gar keine Nachrichten mehr hören und so, das kommt natürlich daher, dass man das Gefühl hat, es ist so viel irgendwie los und im Argen und eigentlich geht es uns schon noch ganz gut, aber irgendwie ist man trotzdem nicht mehr so glücklich und so. Also da schwelt ganz viel und sich da hinzuwenden und dahin zu gucken, ist sehr sinnvoll.
Ann-Kathrin Müller sagt das vom Spiegel Hauptstadtbüro heute bei uns zu Gast. Ich hätte jetzt noch ein Problem auf der Liste, aber das übergeben wir einfach mal den Kollegen, die nach den 13 Uhr Nachrichten senden im Länderreport, nämlich dass es auch überlastete Kinderarztpraxen gibt und viele Eltern dort keine Plätze finden. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke fürs Einladen.